Füreinander Dasein, welche Wege führen aus der Einsamkeit? Darüber will ich sprechen mit Mareike Ernst, Psychologin und Einsamkeitsexpertin. Sie ist uns aus Klagenfurt zugeschaltet und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler, der sitzt mir gegenüber. Herzlich willkommen.
Danke.
Hallo, danke schön.
Was uns ja gerade alle schockiert, ist das verheerende Hochwasser hier in Bayern. Aber wir sehen gleichzeitig auch sehr schöne Bilder, nämlich Bilder von Zusammenhalt und von ganz viel Solidarität. Frage an die Psychologin. Ist das selbstverständlich, dass die Menschen da zueinander stehen und sich wechselweise so helfen?
Ja, also es ist etwas, das sieht man nicht immer in dem Ausmaß, weil wir auch nicht immer so eine Krise beobachten können natürlich. Aber man kann schon sagen, dass es im Alltag natürlich auch zum Tragen kommt, dass wir einfach soziale Wesen sind. Der Mensch braucht die anderen. Und gerade in so Krisen durch dieses geteilte Schicksal wird einem das, glaube ich, noch mal bewusster. Genau, und da können wir dann auch diese Kraft der Gemeinschaft erleben, die uns sonst vielleicht gar nicht so offensichtlich erscheint.
Der Mensch, das soziale Wesen, füreinander funktioniert also in dem Moment. Herr Pfarrer Schießler, Sie sind ja viel in der Gemeinde unterwegs, haben mit ganz vielen Leuten in den unterschiedlichsten Situationen zu tun. Erleben Sie auch oft so Solidarität?
Und zwar ganz spontan. Das geht ganz schnell, wenn irgendwo ein Unglück passiert, ob jetzt in der Gemeinde oder in der Welt draußen. Das dauert nur ganz eine kurze Zeit, bis die ersten Ideen kommen, sich Hilfsorganisationen melden oder Strategien entwickelt werden. Wo kann man helfen? Ich weiß, eins der schönsten Erlebnisse bei uns waren nach Fukushima. Das hat keine Woche gedauert, da haben die bei uns ein Benefizkonzert mit dem japanischen Generalkonsulat veranstaltet. Wir waren die Ersten in München, darauf waren wir stolz. Nicht, weil wir halt der Beste sein will, sondern dass wir so schnell funktioniert haben.
Und alles ist in Menschen drin. Und ich will mit Ihnen auf was schauen, was ganz nah ist, nämlich auf die Einsamkeit in der deutschen Gesellschaft. Letzte Woche ist das Einsamkeitsbarometer der Bundesregierung zum ersten Mal veröffentlicht worden. Das ist ein Bericht, der über einen ganz langen Zeitraum einfach erhoben hat, wann Menschen einsam sind, warum Menschen einsam sind, wen es besonders betrifft. Wie kann das gleichzeitig sein, dass Menschen einsam sind und wahrscheinlich Tür an Tür mit jemandem leben und die sich nicht kümmern?
Ja, das Stichwort ist die Anonymität. Was mir jetzt auffällt, ich bin jetzt bald 40 Jahre in der Seelsorge. Früher hat man Einsamkeit immer mit Alter gleichgesetzt. Da stirbt dann der Lebenspartner oder was und vielleicht noch der Hund und dann bist du halt wirklich allein. Es wird immer jünger. Junge Menschen, junge berufstätige Menschen, fertig mit dem Studium ins Berufsleben rein, aber isoliert. Ganz deutlich geworden während Corona. Jetzt haben wir aber geglaubt, wenn Corona vorbei ist, dann geht es wieder ganz normal weiter. Eben nicht. Und es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, einen einsamen jungen Menschen flott zu machen. Also eines der schwierigsten pastoralen Aufgaben, die wir haben.
Frau Dr. Ernst, Einsamkeit, Modelle, Ursachen und Interventionen heißt Ihr Buch. Sie haben sich also auch ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt, haben auch das Einsamkeitsbarometer gelesen. Mhm. Wen betrifft es denn besonders?
Ja, also da kann ich direkt anschließen an das eben Gesagte, dass es eben nicht nur die Alten sind. Und ich finde diese Vorstellung, dass die älteren Menschen nur einsam seien, das ist ja auch so ein Stereotyp, das auch ihnen schadet, weil es nahelegt, dass Einsamkeit im Alter irgendwie vorgesehen sei oder normal oder man das ja zwangsläufig erleben müsste. Aber auch ältere Menschen haben natürlich sehr, sehr tiefe vor allem Beziehungen zu anderen und viele von ihnen sind überhaupt nicht einsam. Und gleichzeitig, ja, ist es auch wichtig, dass wir den Fokus so auf die gesamte Lebensspanne richten, weil jeder Mensch in jedem Alter einsam werden kann. Es ist natürlich so, dass die Risikofaktoren dann je nach Alter unterschiedlich aussehen. Also jetzt bei den jüngeren Menschen, die in der Pandemie, ja, vielleicht zum Studieren gerade in eine neue Stadt gezogen waren, die dann einsam eingeschlossen in ihrem Wohnheimzimmer saßen, drumherum niemanden kannten. Die haben auch sehr gelitten, weil sich da viel verändert hat in ihrem Leben. Und das ist auch ernst zu nehmen.
Und danach hat sich es aber eigentlich wieder ein bisschen ausgeglichen, oder? Dann ist die Einsamkeit wieder ein bisschen zurückgegangen?
Ja, also das sehen wir, auch wenn sie eben nicht auf dem Niveau von vorher gelandet ist. Und da gibt es jetzt verschiedene Gründe dafür. Also einmal können wir sagen, es ist ein Stück weit auch gut, wenn Einsamkeit gesehen wird. Und jetzt so darüber zu sprechen, das kann es ja auch betroffenen Menschen leichter machen, ihre Einsamkeit ja dann anderen mitzuteilen und so dann eben den ersten Schritt zu nehmen, Hilfe zu bekommen. Also diese Aufmerksamkeit und Entstigmatisierung, das könnte auch dahinter stehen, dass eben die Zahlen noch ein bisschen höher sind. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es manchmal schwer ist, aus der Einsamkeit rauszukommen, wenn man erstmal so reingerutscht ist. Weil die Einsamkeit das an sich so hat, dass sie sich selbst verstärken kann.
Na, wenn zum Beispiel Krankheit und Pflege oder was meinen Sie gerade?
Natürlich im Zusammenhang mit der körperlichen Gesundheit, aber auch mit der psychischen Gesundheit. Wir sehen oft so eine Spirale aus Einsamkeit und Depression, weil einsame Menschen oft auch unterschätzen, wie gerne andere ihre Gemeinschaft mögen. Sie ziehen sich dann mehr zurück, sind so ein bisschen verzagt, trauen sich vielleicht nicht so auf die anderen zuzugehen. Und diese Spirale aus dem subjektiven Empfinden der Einsamkeit und der Isolation, also der Selbstisolation, dem Rückzug, das kann sich dann gegenseitig verstärken, sodass man ja kaum rauskommt.
Herr Schießler, Sie haben gleich mit den Jungen angefangen. Ist bei denen auch so eine Spirale, von der wir gerade gehört haben?
Unter anderem eine Spirale. Und ich würde jetzt gerne mal vielleicht für kleine begriffliche Differenzierung werben, nämlich zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Der Begriff Einsamkeit, gerade jetzt, wenn ich es theologisch mal betrachten darf, der kommt ja in der Bibel eigentlich sehr positiv rüber. Es gibt einen wunderschönen Spruch, der lautet, die Einsamkeit der Wüste ist der ursprüngliche Aufenthaltsort Gottes. Wieso geht Johannes in die Wüste, in die Einsamkeit der Wüste? Die Konzentration auf die Wüste, wir denken an den kleinen Prinzen, an Saint-Exupéry. Und wer schon mal in der Wüste war, wer diese Stille mal gehört hat, wo ihr nicht mal Vogelgezwitscher hörst, weil es gibt keinen Lebensraum für einen Vogel da, außer so ein kleiner Wüstenpiepmatz, der erlebt es als unglaublich spirituell und charismatisch. Der Mönch geht in die Einsamkeit.
Geht der Mönch in die Einsamkeit oder geht der ins Alleinsein?
Nein, der geht in die Einsamkeit.
Was ist nochmal der Unterschied?
Das ist die volle Konzentrationsfähigkeit, die Einsamkeit bietet. Das Alleinsein, das hat was mit Hilflosigkeit zu tun. Wenn jemand sein Alleinsein beklagt, dann heißt es, dass er wirklich keinerlei soziale Kontakte mehr hat, keine Unterstützung mehr hat. Da geht es nicht mehr um Zeitvertreib, sondern da geht es darum, dass ihm jemand Sinn Vertreib macht mit ihm. Dass jemand nur noch das Ticken in seiner Uhr hört, aber mit dem Alleinsein eben nicht mehr zurechtkommt, er es nicht mehr als positiv, als Einsamkeit erfährt. Anderes Beispiel, Leute kommen zu mir und sagen, wissen Sie, Herr Pfarrer, in Kirch, da gehe ich meistens, wenn ich allein bin. Gell? Da mag ich nicht, wenn dann Gottesdienst ist und so viele Leute da sind.
Ach so, ich, wenn er allein in der Kirche ist.
Ja, mag ich. Und ich habe viele, die kommen wirklich nur, wenn sie allein drin sind. Ich habe eine ganz nette, kurze Geschichte. Ein Mann, der seit vielen Jahren nicht mehr da ist, ich glaube, es ist ihm was passiert, der kam jeden Tag mit seinem Hund, aber nur Montag bis Freitag. Und da habe ich nochmal gefragt, neben ihm saß immer sein Hund, da habe ich zuerst gefragt, mich würde nur interessieren, wer von euch zwei der Frömmere ist, der gleich auf dem Hund sagt.
Aber und den darf man auf jeden Fall mitnehmen in ihrer
aber
Kirche,
immer, den Hund. Immer, immer. Und die zweite Frage war, ich hab ihn gefragt, was tun Sie hier? Zählen Sie bis 10, überlegen Sie, wo Sie heute den Fernseher schauen oder einkaufen müssen oder was. Und dann hat er nach vorne gezeigt, auf dem Tabernakel, also da, wo das Allerheiligste aufbewahrt wird, und hat nur den Satz gesagt, schauen Sie, er ist da, ich bin da, das genügt. Das war meine Lektion meines Lebens. Seitdem genieße ich auch in meiner Kirche immer diese Stille und diese Einsamkeit und fühle mich nicht allein, weil er ist ja da.
Und wann fühle ich mich allein?
Wenn keiner da ist.
Ich glaube, fast jeder, der uns zuhört und jeder, der hier sitzt, kennt den Moment, wenn man sich einsam fühlt. Und dann ist ja das, was Sie mit der Spirale, glaube ich, auch sagen, Frau Ernst, dann kommt man ja so schwer aus diesem Ding wieder raus, weil dann verlässt einem ja auch der Mut, dass man einfach jemanden anruft und sagt, hey, hast du Zeit? Dann kommt man sich ja irgendwie selber auch nicht attraktiv, wertlos vor? Oder
ja,
was passiert
ja.
da?
Also ich finde das sehr wichtig, da auf dieses subjektive Erleben so einzugehen. Ne? Weil wie gerade gesagt wurde, ich kann alleine sein und kann mich damit sehr wohlfühlen. Ich kann das auch selber wählen, also indem ich zum Beispiel allein in die Kirche gehe, allein in die Natur, und ich kann das sehr genießen. Was wir jetzt aus psychologischer Sicht an der Einsamkeit kritisch finden, sind eben diese Momente, in denen ich zwar allein bin, aber nicht allein sein möchte, also mir jemand fehlt. Also ich damit gerade nicht glücklich und zufrieden bin und vielleicht in Erinnerungen schwelge oder so, sondern ich wünsche mir jemanden, der ist nicht da. Das ist dann der Einstieg in eine schlechte Stimmung, diese niedergedrückte Affektivität, die wir zum Beispiel von der Depression kennen. Das kann bei der Einsamkeit auch was Vorübergehendes sein. Ne? Aber das Wichtige ist, dass ich diese Vorstellung in mir habe von anderen, zu denen ich mich wieder hinwenden kann, auf die ich zugehen kann, die für mich da sind, auch wenn sie jetzt gerade vielleicht physisch nicht neben mir sitzen. Wenn ich das habe, dann bin ich wahrscheinlich nicht einsam.
Ist es auch eine zeitliche Frage? Also wie lang dieses Gefühl anhält? Ob das ein Moment ist oder ob das zum Dauerzustand wird?
Ja, also ich würde sagen, die meisten Menschen werden das kennen, sich wenigstens vorübergehend mal einsam zu fühlen. Und das ist evolutionär gesehen auch der Zweck dieses Gefühls, weil die Einsamkeit uns anregen soll, wieder mit anderen in Kontakt zu kommen. Das ist so wie Hunger oder Durst. Das sagt uns da etwas Überlebenswichtiges, was dir gerade fehlt. Und dann, wenn wir wieder in Beziehung kommen, ja, dann geht auch die Einsamkeit wieder vorüber. Und es kann jetzt aber natürlich Schwierigkeiten geben, mit anderen in Kontakt zu kommen, sei es, weil ich gerade zu schüchtern bin, weil niemand um mich herum ist, zu dem ich schon Vertrauen gefasst habe. Und wenn ich dann länger einsam bleibe, dann kommt eben diese Spirale zum Tragen, dann geht es mir schlecht und auf Dauer kann es mir dann auch körperlich schlechter gehen.
In diesem Barometer steht, dass Frauen emotional einsam sind und Männer sozial. Da brauche ich jetzt Aufklärungshilfe, Frau Ernst.
Ja, also aus psychologischer Sicht gibt es verschiedene Arten, die Einsamkeit zu differenzieren. Und dieses Soziale, das meint eher, dass ich weniger Leute um mich habe, als ich gerne hätte. Also vielleicht nicht die Beziehung, die ich mir wünsche. Und das Emotionale, das fokussiert wirklich nochmal mehr darauf, dass ich mich auch in der Beziehung, die ich habe, wo Leute mir nahe sind, mich aber nicht nahe fühle, sondern allein mit meinen Gefühlen bin.
Und unverstanden.
In dieser Beziehung. Genau.
Danke für die Aufklärung.
Ja,
Herr Schießler, also
ja, ich konnte jetzt
schüttelt den Kopf und überlegt.
Ich konnte jetzt nicht reden und ich konnte als Priester reden. Und ich wollte nur noch ergänzen, für mich ist diese Frage Einsamkeit, Alleinsein eine Situative. Es gibt ja die Momente, wo ich wirklich froh bin, dass ich jetzt alleine sein kann. Ich habe das sogar bei Sterbenden erlebt. Ich habe Sterbende begleitet, die mich, wenn ich gefragt habe, soll ich noch bleiben, gesagt haben, nein, sie können schon gehen. Ich gehe allein.
Das wollen ja auch manche. Manche
absolut.
Wollen meine, alleine
ein
sterben und manche
ist.
Nicht.
Aber so bei mir, ich habe eine meiner Bücher über das Grauen meiner Dienstwohnung geschrieben, dass du nach einem langen Tag, der sehr anstrengend war, in eine kalte, leere Wohnung gehst. Leer in dem Sinne, dass keiner da ist, mit dem du jetzt Gemeinschaft haben kannst. Das hat mich manchmal jetzt nicht an den Wahnsinn, aber an den Rand der Verzweiflung gebracht. Und dann gab es immer wieder den Moment, wo du den ganzen Tag nur rennst von Termin zu Termin und alles macht dich glücklich. Und du bist aber nur noch froh, wenn du endlich allein bist. Füße
Tür
hoch,
zu, gut.
Füße hoch, Flasche Bier aus, vielleicht Fernsehen schauen, aber einfach nur für dich sein. Das ist ja wieder eine ganz andere Form der Einsamkeit. Ich sage ja eine glückliche Einsamkeit. Aber ich glaube, unsere Sendung hier, da geht es um eine Einsamkeit, die Menschen aufgezwungen wird, die ihnen wehtut. Ich begleite Menschen, die vor Jahren ihren Partner verloren haben und nicht in dieses neue Leben reinkommen. Bis dann auf einmal ist eine Begegnung da. Und dann lernen sie jemanden kennen. Sie lernen, Vertrauen zu schöpfen, Vertrauen zu geben. Und sie lernen wieder den Geschmack des Lebens. Das ist für mich der einzige Weg aus der Einsamkeit raus.
Und kann ich auch lernen, alleine zu sein?
Ja, sicher.
Wie?
Ja, wir haben es in unserem Mönchtum hier vorgelebt. Ja, Mönche, die ganz bewusst diesen Weg der Einsamkeit gehen, in voller Konzentration auf Gott, es ist schon eine Selbstübung. Es gibt auch wieder da einen sehr guten Spruch, der da lautet, dass man in dem Moment, wo man in sich geht, wo man für sich selbst schweigt, die Sprache des Gebetes am besten erlernt.
Was mache ich denn, wenn ich nicht gläubig bin und mit mir allein bin?
Ich glaube, das hat nicht viel mit Glauben zu tun, also eine Sprache zu erlernen, sondern jeder Gedanke wird schon zum Gebet. Früher hat mich geärgert, wenn sie gesagt haben, ich gehe zum Betten auf den Berg und den See und nicht in der Kirche. Heute ärgert es mich, dass ich mich darüber geärgert habe, weil das war genau richtig. Wenn das dein Ort ist, hast du das Beste gewählt.
Frau Ernst, was machen wir mit den Jungen? Sie haben beide ganz viel von den Jungen gesprochen.
Ich denke, was wichtig ist zu betonen, auch für die jüngeren Menschen, dass Einsamkeit nichts ist, dessen man sich schämen müsste. Das ist gerade bei jüngeren Menschen, glaube ich, dann schwierig, das auch zuzugeben, dass man sich einsam fühlt gerade, weil es sehr stigmatisiert ist. Also wenn man gerade in der Pubertät, also im Heranwachsen ist, dann wird es ein sehr wichtiges Ziel, so im Sozialen, dass man beliebt ist, dass man möglichst viele Freunde hat, ein gutes Standing so in seiner Peer Group. Und Einsamkeit bedroht das so ein bisschen.
Es zeigt uns ja auch schon die Werbung. Diese erfolgreichen Menschen, die irgendwie auf Partys stehen, die zusammen grillen, die zusammen sich eine Pralinenschachtel teilen, was auch immer an aufregenden Dingen tun und immer in einem großen Freundeskreis sind. Gell?
Genau,
und wenn
das
man
ist
dieses
das Bild,
nicht,
man
diese
da
Performance nicht hat, dann
und
schämt man sich.
Stichwort Schulpferde. Ich bin ja Schulpfarrer. Ich habe es immer wieder mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die haben regelrechte Panik vor den großen Ferien. Weil es halt nicht gängig ist, dass man Wochen verreist oder kann sich nicht jeder leisten. Macht man vielleicht eine geht urlaubstechnisch nicht. Die Eltern haben vielleicht unterschiedliche Urlaubszeiten durch ihren Beruf. Dann bleibt man halt hier. Wir versuchen zu handeln, was nur irgendwie geht. Wir veranstalten Jugendfahrten, wo wir dann genau diese Jugendlichen kriegen, die vielleicht keine anderen Möglichkeiten haben.
Gerade haben wir über die Ursachen gesprochen und über die verschiedenen Menschen, die einsam sind. Was können wir denn dagegen tun? Das ist ja die große Frage. Wie kommen wir wieder raus? Was kann auch jeder Einzelne tun, um vielleicht anderen zu helfen?
Also ich glaube, der erste Punkt ist Empathie für andere haben. Sich wirklich offen anderen zuwenden, eben auch schauen auf die anderen. Ist da jemand, den wir wahrnehmen, zum Beispiel der Nachbar, die Nachbarin, der oder die ziemlich viel Zeit alleine verbringt? Ne? Und Personen, die wir eigentlich mögen, mit denen wir aber nicht so eine tiefe Bindung haben. So kleine Gespräche im Alltag, zum Beispiel sich einfach anderen zuwenden, das kann für die ja eine Welt an Unterschied machen. Bezogen auf die eigene Einsamkeit würde ich auch sagen, die Selbstfürsorge ist da wichtig. Also, dass wir das Gefühl nicht katastrophisieren, sondern sich dem zuwenden und schauen, was will es uns sagen, was fehlt uns, wer fehlt uns.
Okay, ich muss mich also um mich selber kümmern und mir dann auch wirklich die richtigen Fragen stellen, damit ich aus dem wieder rauskomme. Wobei dieser Teufelskreis, glaube ich, gar nicht so leicht zu durchbrechen ist. Aber ich könnte auch einfach mal bei meinen Nachbarn klingeln. Ich meine, wir haben zum Einstieg in unser Gespräch über die Hochwassersituation gesprochen und über die große Solidarität, die da gerade stattfindet. Aber im Kleinen schafft man es nicht ganz einfach mal bei der Nachbarin zu klingeln, oder? Wenn ich weiß, dass die alleine ist. Warum fällt das so
schwer?
Was
schade ist, ja. Vielleicht kommt man sehr aufdringlich vor. Ich finde den Satz vorher sehr wichtig. Es geht nie um Schuld. Mhm. Es geht nicht darum, dass du das Gefühl hast, du bist jetzt schuld an der Situation. Die Situation ist halt einfach da. Und die Frage ist wirklich, wie kannst du mit der Situation leben? Der Witwenstand, der Waisenstand ist in der Bibel schon ganz besonders hervorgehoben. Er stand nicht nur materiell, sozial, weil ja jetzt der Ernährer weg ist, wenn du zurückbleibst. Und darum werden sie hervorgehoben, damit man auf diese Menschen zugeht, damit man sie mitnehmen können. Mhm. Das ist eigentlich die Aufforderung in der Bibel. Ich denke einfach, wie wir schon gehört haben, es ist auf jeden Fall Selbstoptimierung. Das heißt, du musst natürlich an dir arbeiten. Du musst bereit sein, da rauszuwollen. Du musst bereit sein, selber Kontakte zu knüpfen. Wir können darauf schauen, ob man da auf jemanden zugehen kann. Manchmal ist es wirklich nur Glückssache, dass das gelingt.
Und mein Onkel, der mit 89 Witwer geworden ist, und meine Tante hatte immer alle sozialen Kontakte gemanagt. Es war ganz klar, sie hat die Geburtstagseinladung gemacht. Sie hat gratuliert, wenn jemand anderes Geburtstag hatte. Das war alles immer sie, die das gemacht hat. Und dann ist sie gestorben. Und mein Onkel war sehr, sehr traurig. Und dann hat er sich aber hochgerappelt. Und ich habe ihn dabei unterstützt. Und er hat dann gesagt, okay, dann muss ich das jetzt wohl übernehmen. Und dann hat er angefangen, sich mit mir ganz anders zu unterhalten. Er hat den Freundeskreis auch eingeladen. Er hat seinen Geburtstag gefeiert. Er hat ins Lokal eingeladen und danach zu Kaffee und Kuchen nach Hause. Also es geht schon, gell?
Willst du den Menschen verstehen, heißt, dann hör vor allem auf das, was er dir gerade nicht sagt. Und das kannst du nur in der direkten Auseinandersetzung und im Schweigen. Jetzt haben wir wieder drin, wo kann man schweigen? Ja, in der Einsamkeit. Und man kann Einsamkeit teilen. So wie es im Übrigen die Liebende auch tun. Die können auch nicht in Dauerschleife sagen, ich liebe dich, sondern sie werden nur noch mit den Augen kommunizieren. Und damit kriegt Einsamkeit einen sehr fruchtbaren Charakter, der eben spüren lässt, du bist damit nicht gestraft, sondern es ist ein Teil von dir, den du leben kannst. Im Übrigen auch die tiefste Begründung, warum ich zum Beispiel ein Zölibat als meine Lebensform gewählt habe. Nicht, weil ich gezwungen wurde, nicht, weil ich beim lieben Gott besser dastehen will. Da hat der nichts davon, wenn ich keine Familie vorweisen kann. Sondern weil die Alternative mich so gereizt hat. Weil ich gerade in so Momenten, wo Menschen zu mir kommen und sagen, mei, ich bin allein, eben sagen kann, du und ich habe diese Lebensweise freiwillig gewählt, um dir zu zeigen, dass das keinen Abstrich an deiner Würde macht.
Frau Ernst, wäre das ein Trost?
Bitte sagen Sie ja.
Also ich finde, was das schön zeigt, ist, dass Menschen unterschiedlich sind, unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und genau, nach diesem leben sollten, ohne sich anderen gegenüber rechtfertigen zu müssen oder zu schämen, sondern eben auch andere anerkennen in ihrer Unterschiedlichkeit.
Dann lassen Sie uns doch jetzt auf die gucken, die sich nicht so in ihre Einsamkeit fügen können, wie es Herr Pfarrer Schießler gerade vorgeschlagen hat. Wie könnte ich denn, wenn ich mich nicht fügen will, wieder Kontakte knüpfen? Die Erwerbsarbeit, da treffe ich Menschen nach Corona auf jeden Fall. Das haben wir ja in der Corona-Krise gemerkt, wie sehr uns das auch abgeht. Dieser kurze Smalltalk an der Kaffeemaschine, wo sich alle treffen und, und. Was habe ich noch für Möglichkeiten?
Was ich von jüngeren Patientinnen oft höre, wenn die sich sozial isoliert fühlen, dass sie eigentlich gute Beziehungen haben oder hatten und die so ein bisschen eingeschlafen sind. Und dann kann so was Niedrigschwelliges sein, wie dass man einfach über einen Messenger sich mal wieder meldet und fragt, lass uns doch mal wieder einen Kaffee trinken. Warum haben wir eigentlich seit einem Jahr nichts mehr voneinander gehört? Also das könnte so ein leichter Anfang sein, den jeder machen kann.
Weil man sich ja auch nicht mehr so leicht anruft, ohne vorher mal geschrieben zu haben, darf ich dich anrufen, gell?
Das ist so die Krux unserer Zeit. Wir waren noch nie so nahe, wie es jetzt diese modernen sozialen Medien gibt. Irgendwas passiert, nächste Sekunde ist bei mir im Wohnzimmer. Ich bin dir so nah. Wir tauschen Freundschaften aus, wir beenden Freundschaften, es geht alles mit einem Klick. Aber irgendwie trennen wir uns dann doch immer mehr. Die Menschen vereinsamen vor ihrem iPhone. Und schau heute in der Trambahn, wie sie alle drin sitzen. Und heute schaut jeder in sein Ding rein. Das ist natürlich ganz großes Einsamkeitsgefährdungspotenzial steckt da drin.
Wo könnte ich denn so unverbindliche Räume schaffen?
Die Kirche ist so einer.
Die Kirche ist so einer, aber reden die Leute danach miteinander?
Ich habe während Corona die Bänke bei mir rausgetan, schon aus Sicherheitsgründen. Jetzt haben Stühle rein, sind bei den Stühlen geblieben. Und jetzt ist Folgendes, dass viele Leute sich ja nur einmal in der Woche da sehen. Die kommen schon eine Stunde vorher, machen einen Stuhlkreis und ratschen.
Ich meine, Einkaufen ist ja auch eine gute Möglichkeit, sich auszutauschen. In Bayern gibt es die Ratschkasse, also auch die bayerische Politik hat das als großes Thema erkannt, ne, wenn Teilhabe nicht mehr funktioniert, wenn die Menschen einsam sind, und haben eine Ratschkasse, ich glaube vom Gesundheitsministerium wurde das eingeführt, wo man sich, wenn man weiß, wenn man sich da anstellt, dauert es ein bisschen länger, aber dafür ratscht man.
Und unersetzlich natürlich die Vereine. Und das ist der definitive Unterschied zwischen der Anonymität der Stadt und dem Leben auf dem Land. Da bist du einfach vereinsmäßig von Haus aus schon anders strukturiert. Da kommst du schon als Kind, als Jugendlicher, kommst dann im Burschenverein, kommst im Feuerwehr hin und da bist du drin. Und dann übersieht man dich ja nicht so leicht.
Frau Ernst, Wege aus der Einsamkeit.
Also ich finde das ganz spannend, dieses Stadt-Land-Gefälle, was angesprochen wurde. Und das wollte ich auch gerne aufgreifen, auch das mit diesen öffentlichen Räumen, die so wichtig sind. Also ob es jetzt die Kirche ist oder der Supermarkt oder ein Park oder was auch immer. Also wir wissen aus der Forschung, dass Menschen, die in Umgebungen wohnen, die vielleicht leicht erreichbaren Park haben, Grünanlagen sonstiger Art, Sportflächen und so weiter, die fühlen sich weniger einsam. Also es geht einfach darum, auch Gelegenheiten zu schaffen. Das können wir natürlich im Privaten so im Smalltalk machen, aber eben auch städtebaulich, ne? Oder durch andere Interventionen einfach mehr Chancen schaffen, dass man so wirklich zusammenkommt.
In Berlin-Reinickensdorf gibt es einen Einsamkeitsbeauftragten oder eine Einsamkeitsbeauftragte. Ich glaube, das ist eine Frau. Hilft sowas?
Ich denke, es zeigt auf jeden Fall, dass es ein politisches Thema auch ist und ja auch ein strukturelles, das auch auf der Ebene angegangen werden kann. Also ich finde das eine gute Sache, auch jetzt das Einsamkeitsbarometer, dass da so ein Fokus drauf ist und klar ist, wir müssen was tun. Die Frage ist dann natürlich, welche Angebote für wen? Ich glaube, das kann lokal, je nach Stadt oder so, auch unterschiedlich sein, was da gebraucht wird. Aber so eine Anlaufstelle zu haben und das eben zum Thema zu machen, ganz explizit, das finde ich einen wichtigen ersten Schritt.
Gute Idee, Einsamkeitsbarometer, Herr Pfarrer?
Sehr gut. Nein, finde ich wirklich gut. Weil der Barometer zeigt mir eine Veränderung an. Ob es jetzt tief oder hoch wird, ist egal. Ich weiß, ich sehe immer noch meine Mama, da habe ich am Barometer hingeklopft. Und dann habe ich gesagt, meinst du, kommt was raus? Barometer ist ja nicht nur, wie soll man sagen, einer, der nur Stimmungsschwankungen anzeigt, sondern gerade wenn es in ein Hoch hineingeht, der mir hoffen lässt. Und ohne Hoffnung macht er gar nichts Sinn.
Letzte Frage an Sie beide. Was machen wir denn gleich nach der Sendung, um vielleicht jemanden aus seiner Einsamkeit so den Stups zu geben, um diesen Teufelskreis zu brechen? Zwei Ideen brauche ich noch von jedem einen.
Zwei Ideen. Also besuchen. Ich finde das Wichtigste an meiner Arbeit an der Pastoral ist der Besuchsdienst. Und der muss gar nicht zweckgebunden sein. Hingabe ist immer zweckfrei. Einfach mal, ja, was machen Sie da? Sag ich, wollte dann bloß mal besuchen. Einfach mal schauen, wie es geht. Wenn wir mit Kindern, ob ein Dreikönig oder was, zu den Menschen kommen, die Wohnungen aussegnen, dann sage ich immer die Kinder, Freunde, es geht nicht um die Schoki, die ihr kriegt, um das Geld, das die Leute abgeben, sondern unseren Besuch. Dass wir zu Weihnachten sie besuchen. Das
Frau ist Ernst, das Allerwichtigste. Heute klingelt nur noch der Paketbote, gell?
Wenn überhaupt.
Wenn überhaupt. Was machen wir sofort nach der Sendung? Noch ein Gedanke.
Also ich denke, ich werde mal zu meiner Kollegin drüber gehen und fragen, ob sie einen Kaffee trinken will, weil wir seit 2 Wochen über nichts anderes mehr als Arbeit gesprochen haben. Und so ein paar Minuten dazwischen, ich glaube, die hätte ich mal wieder gerne mit ihr.
Füreinander da sein, welche Wege führen aus der Einsamkeit? Anregungen und Ideen von Mareike Ernst, Psychologin und Einsamkeitsexpertin, und vom Pfarrer Rainer Maria Schießler. Vielen herzlichen Dank. Danke. An Sie beide.
Danke.
Dankeschön.